einsteigen möchtest damit, dass wir ja vorne Jesus Christus stehen haben und einen Löwe und einen Lamm abgebildet haben. Und darum geht es, dass unser Herr Jesus die Natur des Lammes hat und auch die Natur des Löwen. Und dass es für unseren menschlichen Verstand ein bisschen viel ist, wie das zusammengeht in einer Person. Aber ich möchte gerne zeigen anhand der Schrift, dass das tatsächlich so ist und nicht nur irgendwie Erfindungen. Also da gibt es eine Schriftstelle in Offenbarung 5, zum Beispiel im Vers 13. Das können wir uns mal anschauen. Offenbarung 5, Vers 13. Da steht, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Lamm, von dem hier die Rede ist, ist Jesus. Das finden wir noch an einigen anderen Stellen. Wir wollen uns mal noch zwei anschauen im Offenbarung 7. Zum Beispiel Vers 10, und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und damit ist Jesus gemeint. Und dann Vers 13, und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen, und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, werden nicht mehr dursten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Also an Schriftstellen soll uns das genügen. Es gibt noch mehr, dass Jesus davon, die Bibel davon spricht, dass Jesus das Lamm ist. Das Lamm, was auf dem Thron sitzt. Und wie im Natürlichen meint es, dass ein Lamm ein ganz zartes Tier ist. Und wenn es neu geboren ist, ist es so ein Ausdruck für Zartheit, für Sanftheit, für Reinheit, für Liebe, für schnell zu verletzen. Das ist die Natur von unserem Herrn Jesus. Und jetzt, wo ich so eingetaucht bin, auch das Buch zu schreiben, ist mir das nochmal klarer geworden. Es gibt nur eine einzige Stelle, wo Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Es ist nur diese eine Stelle, wo Jesus nochmal explizit auffordert, von ihm zu lernen, wenn es um die Eigenschaften, um die Charaktereigenschaften von Demut und Sanftmut geht. Sanftmut und Demut sind Eigenschaften, die schnell in unseren Gedanken sich irgendwie verbinden mit Schwäche. Oder wo man denkt, ja gut, das ist was für Leute, die irgendwie nicht so viel auf die Reihe kriegen und denen so ein bisschen der Dampf fehlt, mal so richtig durchzuziehen, die mal so richtig was reißen. Und die, die halt da irgendwie immer ein bisschen wenig Strom auf der Batterie haben, für die ist halt dann Demut und Sanftmut irgendwie dran. Aber biblische Demut und Sanftmut ist etwas völlig anderes und hat überhaupt nichts mit Schwäche zu tun. In seiner Sanftmut hat Jesus dem Teufel die Macht entrissen und den ewigen Sieg herbeigeführt, aus Sanftmut heraus. Und das ist etwas Gewaltiges. Wer da tiefer einsteigen will in das Thema, den empfehle ich das Buch von Greg Violi, Die Schönheit des Königs. Da können wir viel lesen darüber, was es für eine wunderbare Eigenschaft ist und welche Stärke darin liegt. Demgegenüber spricht die Bibel genauso davon, dass Jesus der Löwe von Juda ist. Das möchte ich uns auch in der Bibel zeigen. Das ist zum Beispiel Offenbarung 5, der Vers 5. Offenbarung 5, Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Und dann schon im nächsten Vers wird der Herr wieder bezeichnet als das Lamm. Also Jesus wird im Wort Gottes als das Lamm bezeichnet und als der Löwe. Und da er unser großes Vorbild ist, brauchen auch wir diese beiden Mentalitäten. Und das hat Jesus vorgelebt und das haben auch die Apostel vorgelebt. Das wollen wir uns dann anschauen. Bei dem Gedanke darüber, dass Jesus der Löwe von Juda ist, kommen wir die Schriftstelle in den Sinn aus dem 1. Petrus, wo steht, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Also er versucht tatsächlich alles irgendwie nachzuahmen, aber er ist nicht der Löwe, sondern er geht nur umher und brüllt wie einer. Das ist wichtig, dass wir das wissen und dass wir das auch, wenn es überhand nimmt, das Brüllen ihm sagen. Er ist nicht der Löwe, Jesus ist der Löwe. Der Teufel versucht bloß, sich so darzustellen. Aber er ist besiegt. Und da wollen wir uns eine Begebenheit anschauen, wo Jesus auftritt als Löwe und wollen auch uns anschauen, warum. Lass uns mal gehen zu Johannes 2. Also ich finde es bemerkenswert, dass diese Begebenheit ausgerechnet im Johannesevangelium steht. Das ist echt bemerkenswert. Sie steht auch in den anderen Evangelien, aber ein bestimmtes Detail steht nur im Johannesevangelium. Also Johannes 2, wir schauen uns an ab Vers 13. Und das Passa der Juden war nahe und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen und Schaf und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen, die wohlgemerkt eine hochheilige Aufgabe hatten, nämlich von den weitgereisten Leuten, die im Tempel opfern wollten und denen das dann wahrscheinlich beschwerlich war, Opfertiere mitzuführen, ihnen dann das Opfertier verkaufen zu können. Es ging hier also nicht so um den ganz schnöden Markthandel wie auf so einem ukrainischen Basar, sondern hier wurden Opfertiere verkauft, um im Tempel das alles richtig zu machen. Und da machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Auch die Schafe und die Ochsen und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dieses weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Unser Herr Jesus macht eine Geißel. Also ich habe im Urtext ganz genau nachgeforscht, es ist eine Geißel. Es ist tatsächlich das Wort, was verwendet wird, um Menschen körperlich zu bestrafen. Und treibt diese Menschen aus dem Tempel. Das ist also nicht so gewesen, dass Jesus im weißen Gewand mit seiner kleinen, selbstgebauten Peitsche dasteht und sagt, ihr lieben Taubenverkäufer, wenn es euch nichts ausmachen würde, würde ich euch jetzt in aller Höflichkeit bitten, den Tempel zu verlassen. Sondern er hat mit dieser Peitsche tatsächlich auf Menschen eingeschlagen und hat sie hinausgeprügelt aus dem Tempel. Unser Jesus. Das ist die Natur des Löwen in ihm. Und in anderen Evangelien finden wir, warum er das tat. In den anderen Evangelien steht, dass Jesus danach sagte, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für die Nation. Das ist ein Zitat aus dem Jesaja. Das zeigt zum einen die Liebe zur Schrift, die Jesus hatte. Habe ich extra aufgeschrieben, das ist aus Jesaja 56, Vers 7, ein Zitat. Und es zeigt, welchen Eifer Jesus hatte für das Haus Gottes. Und das ist das, was wir daran lernen können. In Bezug auf das Werk des Herrn brauchen wir die Natur des Löwen. Da sind wir nicht die in humanistischer Liebe eingelöten Leute, die alle lieb haben und zu allen nett sind, sondern da handeln wir wie Jesus. Wenn in seinem Haus Dinge geschehen, die da nicht hingehören, und wenn in seinem Haus, statt dass es ein Bethaus ist, ein Kaufhaus daraus gemacht wurde, dann brauchen wir dieselbe Natur und denselben Eifer wie er. Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Und Jesus war da sehr rigoros. Und dass er eine Geißel nahm und die Leute hinausprügelte, das steht wirklich nur im Johannesevangelium, wo es so viel von seiner Liebe zu sehen ist, hohe priesterliche Gebet und so weiter und so weiter. Unser Herr Jesus war verzerrt von dem Eifer um das Haus Gottes. Und das ist ein Vorbild für uns. Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass auf der anderen Seite, als er angeklagt wurde, als er beschuldigt wurde, als man eine Menge Zeugen herausholte, um irgendwas Komisches gegen ihn vorzubringen, um ihn endlich aus dem Weg zu räumen, um ihn endlich umzubringen, dass er da völlig anders reagierte. Also zum Beispiel in Markus 15. Markus 15, Jesus wurde gekreuzigt. Dem ging voran, dass man ihn Dinger beschuldigte, die alle nicht wahr waren. Dass man falsche Zeugen aufrief, was unter der damaligen jüdischen Kultur ein ganz übles und schlimmes Vergehen war. Dass Menschen ihn lästerten, ihn geschlagen haben, ihm ins Gesicht gespuckt haben. Dass er fürchterlich misshandelt wurde und dass das ganze Volk, die so viel Heilung von ihm empfangen hatten, so viel Gutes gehört hatten, die ihm zu Tausenden hinterherströmten, geschrien haben, wie ein Mann kreuzigt ihn. Und dann lesen wir, als er gekreuzigt war, in Markus 15, ab 29. Die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, ha, da du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Und wir wissen, dass Jesus nichts dergleichen tat. Als das Lamm Gottes hat er alles über sich ergehen lassen, was ihm da angetan wurde. Er hat nicht sich verteidigt gegen die Anschuldigungen, gegen die Lügen, die man behauptet hat. Er hat dann am Ende gar keine Antwort mehr gegeben, weil sie ihm gar nicht zuhören wollten und hat es alles mit sich geschehen lassen. Derselbe Jesus, der eine Geisel macht und die Wechsler aus dem Tempel hinauswirft und ihre Tische umschmeißt und ihr Geld auf den Boden schmeißt und diese Kaufhausaktion total im Tempel beendet. Derselbe Jesus unternimmt überhaupt nichts zu seiner eigenen Verteidigung und er lässt sich nicht hinreißen, vom Kreuz herabzusteigen. Die Natur des Lammes. Und nun schauen wir uns Begebenheiten von Paulus an, wo wir auch beides finden. Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13, ab Vers 6. Hier können wir lesen, als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar Jesus. Auch sein Name ist hochinteressant. Da dem bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Paulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Magier, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit heiligem Geist erfüllt fest auf ihn hin und sprach, O du voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels und Feind der Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt ziehe die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er erstaunt über die Lehre des Herrn. Ich denke, dass auch der Apostel Paulus hier nicht irgendeinen Fehler gemacht hat. Es wird auch extra erwähnt, dass er voll Heiligen Geistes war bei dieser Aktion. Aber das soll uns etwas lehren. Was ist die Art Gottes, mit Menschen umzugehen, die das Reich Gottes behindern? Die behindern, dass andere Menschen die gute Botschaft von Gott hören und annehmen können. Und hier gilt nicht die Schriftstelle, die Feinde zu segnen oder zu lieben. Der Paulus hat diesen Zauberer nicht gesegnet und ihm Gutes gewünscht, sondern der Paulus hat hier das Gericht Gottes über diese Handlung ausgeführt und dieser Mann war tatsächlich blind. Ab dem Moment brachte der einen, der noch umherführt. Ihr Lieben, das ist das Wort Gottes und das muss unsere humanistischen Ideen über Nächstenliebe unbedingt ersetzen. Wenn es um das Reich Gottes geht und Menschen das willentlich behindern, dann ist das die Art und Weise, wie man darauf geistlich reagiert. Diese ganzen Wechsler und Taubenverkäufer im Tempel haben einen frommen Betrieb aufrechterhalten, der ablenkt von dem, worum es eigentlich geht. Und Jesus hat in so einem Zorn und mit so einer Vehemenz auf so etwas reagiert und hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Das war, wie Paulus hier reagiert hat und warum, das ist auch genau aufgeschrieben für uns. Dieser Prokonsul, steht hier, war ein verständiger Mann und er begehrte, das Wort Gottes zu hören. Und dieser Zauberer, steht hier, widerstand ihnen und versuchte, dem Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Und hier ist nicht dran zu segnen und zu lieben, hier ist dran, so zu handeln, wie Paulus gehandelt hat. Wenn Menschen behindern, dass andere Menschen in Kontakt mit dem Herrn Jesus kommen, dann ist das die Art und Weise, wie der Apostel hier gehandelt hat. Und er nennt die Dinge beim Namen, was er tatsächlich tut, dieser Zauberer. Er sagt, du bist voller List und Bosheit, ein Sohn des Teufels und Feind aller Gerechtigkeit. Willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Es ist gefährlich, die Wege des Herrn zu verkehren oder krumm zu machen. Und das war der Grund, warum Jesus so vehement reagiert hat auf das, was da im Tempel lief. Warum der Matthäus 23 ein ganzes Kapitel voll ist, wo er vehement den Pharisäern sagt, wie er über sie denkt und wo sie tatsächlich geistlich stehen. Matthäus 23. In diesem Kapitel nennt er allein 6-mal die Pharisäer Heuchler. Allein in diesem Kapitel. Wenn es darum geht, dass Menschen das Werk Gottes behindern, dann ist das die Art und Weise, wie der Löwe von Juda darauf reagiert. Und Jesus hat auch bis heute nicht seine Meinung darüber geändert. Nun möchte ich uns zeigen, wie Paulus in anderen Situationen reagiert hat. Dieser Paulus, der in der Lage war, voll des Heiligen Geistes, das ist extra nochmal erwähnt, zu sagen, jetzt tappst du im Finstern umher. Und wir können lesen, das Ergebnis, dass das Gericht Gottes sofort auf diesen Zauberer kam, war, dass der Prokonsul glaubte. Das ist die Zielstellung gewesen und die hat der Paulus auch erreicht. Durch diese Demonstration der Macht Gottes hat der Prokonsul geglaubt, weil es ein verständiger und offener Mann war. Jetzt schauen wir uns andere Situationen an, wo wir etwas von Paulus seiner Haltung erfahren. Und zwar ist das Apostelgeschichte 21, der Vers 10. Also Apostelgeschichte 21, 10. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass auch genau das dann geschah. Als wir aber dies hörten, beuten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufgehen möchte. Danke. Also die Freunde von Paulus wollten nicht, dass sowas Schlimmes passiert. Und jetzt kommt es, Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Hier ist die Natur des Lammes sichtbar. Und ich werde das dann noch auflösen, wann sind wir Löwe und wann sind wir Lamm, weil das die Bibel eindeutig und klar sagt. Und ich glaube, dass wir dann diese ganzen Stellen mit anderer Wange hinhalten und Feinde lieben besser verstehen, weil das ist absolut Bibel und absolut schriftgemäß. Aber vor allen Dingen die von uns, wo ich ja auch dazu gehöre, die so ein bisschen einen religiösen Hintergrund haben, ist das Ding mit dem andere Wange hinhalten irgendwie immer mächtig verbogen worden. Und das löse ich dann noch auf. Worauf es mir hier ankommt, ist, dass wir beides anschauen und bejahen. Der Herr ist der Löwe von Juda und in der Eigenschaft des Löwen, der an der Tierwelt einfach das Synonym ist für absolute Stärke und Autorität, für den, der einfach in der Nahrungskette ganz oben ist. Wir brauchen beide Mentalitäten, so wie Jesus beide Mentalitäten hat. Und die Mentalität des Löwe tritt hervor, wenn es um das Werk des Herrn geht, wenn es um die gute Botschaft geht, wenn es um das Reich Gottes geht und dass das Reich gebaut wird und sich ausbreitet und in Gerechtigkeit wächst. Die Lammesnatur, die hier auch Paulus zeigt, indem er sagt, denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben, die bezieht sich darauf, wenn es um unser persönliches Wohlergehen oder um unser persönliches Recht geht. Und das ist etwas anderes und das müssen wir unterscheiden lernen. Und ich möchte uns die Schriftstellen nochmal lesen, die uns, denke ich, auch so inhaltlich geläufig sind. Zum einen in Matthäus 5, 44. Da sagt Jesus, habt ihr nicht gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen? Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Oder die andere Schriftstelle, dass wir segnen sollen, das finden wir zum Beispiel im Lukas. Das ist Kapitel 6. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Und das steht so im Wort Gottes. Und wir sollen so handeln und so leben und lernen, so zu handeln. Weil wenn wir unsere Feinde lieben und unsere Feinde segnen, die uns persönlich übel mitspielen, die uns persönlich in irgendeiner Weise das Leben schwer machen, hält es unser Herz rein von Bitterkeit und von Zorn. Wir tun das also in unserem eigenen Interesse. Aber es ist explizit geschrieben, die euch fluchen. Wenn es um uns persönlich geht, Widerstand, Beschuldigung, Ungerechtigkeiten gegen unsere Person, dann brauchen wir die Natur des Lammes. Dann brauchen wir Demut und Sanftmut. Und wir sollen hier nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Wir sollen nicht Böses mit Bösen vergelten. Wir sollen nicht uns hinreißen lassen, persönlich Rache zu nehmen. Das bezieht sich auf das, was mit uns persönlich zu tun hat. Das ist etwas anderes, als wenn es um das Reich Gottes geht. Deshalb werden wir auch in Zukunft anders beten für unsere Situation. Wir müssen jetzt besser unterscheiden lernen, wo gibt es Feinde, die unsere persönlichen Feinde sind, und die Bibel ruft uns aus, diese zu segnen und diese zu lieben. Und das hat uns Jesus vorgemacht und hat uns Paulus vorgemacht und andere Leute im Wort Gottes, von denen wir lesen können, dass Jesus nicht sein persönliches Recht ergriffen hat, dass er seine Macht nicht gebraucht hat, um sich selbst in eine bessere Situation zu bringen. Er hätte vom Kreuz heruntersteigen können. Er hätte mit einem Augenblick dort alles in Feuer aufgehen lassen können. Er hätte mit einem Moment alle vernichten können. All die, die ihn geschlagen und misshandelt haben, in einem Bruchteil einer Sekunde wären die nur noch Dampf gewesen, wenn er das gewollt hätte. Wenn es um ihn persönlich ging, war Jesus dieses Lamm. Aber wenn es um das Werk des Herrn geht, um das Reich Gottes, um das Reich des Vaters, da war er ein Löwe. Und das ist er bis heute. Und so wollen wir lernen, das auseinanderzuhalten und so reagieren und so beten über Leute, die uns persönlich übel mitspielen, dass wir dort hineinkommen zu segnen und unser Herz bewahren vor Gedanken von Zorn oder von Rache oder von Vergeltung, weil es unsere Herzen hart macht, weil es unsere Herzen unfähig macht, die Liebe Gottes weiter empfangen zu können, weil es uns selber in Gefängnisse bringt und in Bindungen. Deshalb ist es hier aufgeschrieben. Hier geht es nicht um so eine Art Selbstkasteiung, sondern das ist zu unserem Wohl. Und manch einer von uns ist in Situationen, wo er sagt, ja, das habe ich gerade irgendwie ganz klar zu lernen, in so einer Lektion befinde ich mich gerade. Da gibt es Menschen oder Personen, die mir gerade übel mitspielen und wo Ungerechtigkeiten am Laufen sind. Dann betrachte das als Privileg, dass du lernen kannst, dein Herz zu bewahren. Diese Schriftstellen beziehen sich auf uns persönlich und unsere Beziehung, die wir persönlich haben mit jemand. Und dieses Beispiel, was Paulus gibt mit dem Zauberer, das ist die Art und Weise, wie sich die Liebe Gottes ausdrückt über Menschen, die ihm widerstehen. Es ist nämlich so, und ich denke, zumindest darin können wir alle übereinstimmen, am Ende kommt das große Gericht. Und der Herr wird jeden richten. Und da hatte ich ja ausführlich drüber gelehrt, wir, die Erretteten, empfangen in diesem Gericht unseren Lohn. Bei uns geht es nicht um die Frage, errettet oder nicht, sondern bei uns ist Zahltag. Von daher können wir uns von Herzen auf den Tag des Gerichts freuen. Und das sagt auch die Bibel, dass wir uns darauf freuen sollen. Ich denke, das ist noch ein bisschen weiter weg von uns und da haben wir noch eine Menge zu lernen, aber das sind erstmal so die biblischen Fakten. Wir können die Gerichte Gottes begehren und uns darauf freuen. Warum? Weil Gottes Gerichte im Gegensatz zu jeglichen weltlichen Gerichten, die wir kennen, gerecht sind. Und wenn Gott richtet, dann ist das immer richtig. Gottes Gerichte bringen Gerechtigkeit und Wahrheit. Und deshalb freue ich mich auf die Gerichte Gottes, weil dort niemand mehr mit einem besseren Anwalt oder mehr Unverschämtheit oder mehr Geld gewinnt, sondern dort wird Recht gesprochen. Und niemand kann das verändern und niemand kann dort irgendwie noch manipulieren. Wenn also, so wie Paulus hier das Gericht Gottes auf diesen Zauberer brachte, das ist ein Ausdruck, wie die Liebe Gottes gekommen ist, damit dieser Zauberer jetzt noch eine Möglichkeit hat, umzukehren, wenn er nämlich sein allererstes Gericht erlebt, zum letzten Gericht, dann ist es nämlich zu spät. Da gibt es nämlich keinen Raum mehr, umzukehren. Und aus diesem Grund ist das große Gnade gewesen, die Gott hier durch Paulus diesen Zauberer erweist, dass da mal ein paar Tage rumhergeführt werden muss, was, denke ich, enorm zum Nachdenken anregt. Na, wenn du blind bist, ist kein Fernsehen mehr, kein Autofahren mehr, hast du viel Zeit zum Nachdenken, schlagartig. Können wir das sehen, dass das ein Ausdruck der Gnade Gottes ist, mit diesem Zauberer nochmal irgendwie zur Vernunft zu kommen oder zu checken, Moment mal, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Jetzt glaubt der Prokonsul, offensichtlich hat dieser Paulus eine Kraft, die normale Leute nicht haben. Vielleicht war ja bei mir was verkehrt. Und auf der anderen Seite wissen wir dann aus der Apostelgeschichte, Paulus lässt sich gefangen nehmen. Paulus lässt sich auch, genauso wie Jesus, beschuldigen mit allen möglichen Unfug. Es gibt einen ganz, ganz kleinen Ausrutscher, wenn wir das aufmerksam lesen, wo er sagt, dass er sich nichts vorzuwerfen hat und nur dem lebendigen Gott dienen will. Und der hohe Priester lässt ihn auf den Mund schlagen. Und Paulus reagiert und sagt zu ihm, der Herr schlage dich, du getünchte Wand. Und dann ermahnt ihn ein anderer, weißt du nicht, dass das der hohe Priester ist? Und der Paulus entschuldigt sich sofort und sagt, es steht im Wort Gottes geschrieben, dass man vor dem Hohen des Volkes nichts Böses sagen soll. Also sofort entschuldigt sich Paulus, obwohl es eine riesen Unverschämtheit war. Weil es hier um ihn persönlich ging. Und wenn es um uns persönlich geht, dann sollen wir nicht Feuer vom Himmel fallen lassen oder das Gericht auf andere Menschen bringen, sondern nur in Bezug, wenn die Menschen die Pläne und das Reich Gottes behindern. Und es gab so eine Begebenheit mit Jesus, wo die Jünger sagten, sollen wir Feuer auf die Stadt fallen lassen, wenn die hier so mies zu uns sind? Und Jesus sagt, nein, das sollen wir nicht. Wir rächen uns nicht persönlich. Und wir haben ja auch so manchmal den Gedanke, so ein bisschen Feuer und so weiter. Ne? Schauen wir uns noch mal eine Stelle an, Apostelgeschichte 23. Das ist diese Stelle, die ich erwähnte, das können wir noch mal lesen. Kapitel 23, Abvers 1. Paulus aber blickte den Hohen Rat fest an und sprach, ihr Brüder, ich bin mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt bis auf diesen Tag. Der hohe Priester Hananias aber befahl denen, die bei ihm standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott würde schlagen, du getünchte Wand. Und du sitzt da, mich nach dem Gesetz zu richten und gegen das Gesetz handeln, befiehlst du mich zu schlagen? Die dabeistehenden aber sprachen, schmähst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach, ich wusste nicht, Brüder, dass es der hohe Priester ist, denn es steht geschrieben, von dem Obersten deines Volkes sollst du nicht schlecht reden. Das ist die Begebenheit aus dem Wort, die ich gerade erwähnte. Und nun möchte ich euch gerne diesen Abschnitt vorlesen aus dem kleinen Büchlein, was mir da diese ältere Dame geschickt hat. Weil das ist ja so exzellenten Worte gefasst. Also ich habe auch einmal das Buch aufgeschlagen und hatte genau die Stelle. Ich habe jetzt nicht geblättert, sondern aufgeschlagen, da war sie. Zerbrochene Menschen haben den überzeugendsten Charakter. Durch die unwiderstehliche Kraft eines göttlichen Beispiels beeinflussen sie in der Stille. Es ist paradox, aber so steht es geschrieben, deine Herabneigung macht mich groß. Sie sind auch des Zorns fähig, wenn es die Lage erfordert. Das sehen wir auch am Leben unseres Herrn, der mit einer Geisel die Wechsler aus dem Tempel trieb. Wichtig dabei ist zu erkennen, dass er nicht zornig war wegen irgendeines Unrechts, welches man ihm persönlich angetan hatte, sondern weil seines Vaters Haus entehrt worden war. Er war ein Löwe, wenn es um die Sache Gottes ging, und ein Lamm, wenn es um seine Sache ging. Viele Märtyrer und Reformatoren waren wirklich zerbrochen, aber man würde wohl kaum behaupten, dass sie deswegen schwach oder ohne Einfluss gewesen seien. Also wollen wir diesen Satz mitnehmen. Er war ein Löwe, wenn es um die Sache Gottes ging, und ein Lamm, wo es um seine Sache ging. Ich denke, das ist der Kern dessen, was ich gerne sagen möchte heute, und hoffe, dass da in dem Bereich etwas mehr Klarheit ist und wir besser der Führung des Heiligen Geistes folgen können in unseren Gebeten. Ich möchte uns nochmal eine Schriftstelle anschauen im Römerbrief, Römer 12. Das ist also auch von Paulus so geschrieben, Römer 12, 14, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Und dann schauen wir noch zu einer Schriftstelle im 1. Petrus. 1. Petrus 3, 9. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Also lasst mich das nochmal zusammenfassen. Das ist natürlich ein riesiges Gebiet und wir können da heute in dieser Zeit nicht in die Tiefe kommen. Aber vielleicht ist es ein Ansporn, dass er da ein Stück mehr drüber nachdenkt und in der Bibel selber forscht, dass unser Herr Jesus als Löwe und als Lamm bezeichnet wird und dass, wenn es um ihn persönlich ging, er diese Lammesnatur hat, wo er Ungerechtigkeiten erträgt und hinnimmt, sich nicht selbst rechtfertigt und sich nicht selbst Recht verschafft. Und das zieht sich durchs ganze Neue Testament und dem sollen wir auch nacheifern, weil darin großer Frieden liegt und große Stärke. Wenn es um das Reich Gottes geht, wenn es darum geht, dass Dinge geschehen, damit Menschen erreicht werden mit der guten Botschaft, dass das, was der Herr tun möchte, was er geplant hat, was er an Vision gegeben hat, dass das zur Ausführung kommt, dann sollen wir genau wie Jesus in der Mentalität eines Löwen sein und so mit unseren Feinden umgehen. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr großes Gebiet ist, wo der Herr seine Gemeinde hineinbringen will in den nächsten Jahren, dass wir diese Mentalität entwickeln und das in unseren Herzen zur Substanz wird, wie es bei David war, dass er die Gerichte Gottes gutheißt und sich auf sie freut. Für uns ist Gericht immer verbunden mit Verurteilen und dann wird einer abgeführt und da wird dann lange eingesperrt. Die Gerichte Gottes bedeuten, wenn sie geschehen, dann wird in der Situation Gerechtigkeit offenbar. Genau wie das mit dem Zauberer geschah. Es wurde sichtbar und für den Prokonsul erkennbar, dass der Zauberer geistlich blind ist. Und das wurde so sichtbar, dass er sogar im Natürlichen erblindete auf das Wort des Paulus hin. Derselbe Paulus, der andere Leute geheilt hat und von den Toten auferweckt hat. Wir haben eine ähnliche Begebenheit mit Petrus, als jemand ihm Geld anbot, damit er auch, wenn er für Leute betet, die den Heiligen Geist empfangen. Und Petrus reagiert genauso und sagt, was das für eine Bosheit und für eine List ist. Und derselbe Petrus hat auch eine Menge Leute geheilt, hat jemand von den Toten auferweckt, So eine Kraft ging von ihm aus, dass die Menschen die Kranken auf die Straße legten, in der Hoffnung, Petrus geht vorbei und der Schatten möge einmal auf sie fallen, weil sie dann geheilt waren. Also lasst uns das bejahen. Bitte denkt da weiter drüber nach, betet da weiter, dass wir konformer mit dem Heiligen Geist beten in unserer jetzigen Situation. Dass wir hier gemäß des Wortes Gottes handeln. Dass die Hindernisse, die aufgebaut werden und das Reich Gottes behindern, aus dem Weg geräumt sind. Das stimmt überein auch mit der gesamten Predigt von Johannes dem Täufer. Seine Kernaussage war, jedes Tal soll erhöht werden und jeder Berg soll erniedrigt werden, damit das, was der Herr geben will, kommen kann. Also Berge und Täler sollen auf eine Ebene kommen und die werden wir also nicht segnen und ihnen Wohlergehen wünschen, sondern die müssen eingeebnet und aufgeschüttet werden. Finstere Festungen müssen niedergerissen werden, laut 2. Korinther 10. Müssen niedergerissen werden, gehen nicht weg, indem wir sie segnen. Und wenn es um uns persönlich geht, um unser Recht und Menschen Dinge tun, die verkehrt sind und die uns Probleme machen, die uns einschränken oder die uns ärgern, dort verteidigen wir uns nicht selbst, dort greifen wir nicht zu unseren eigenen Möglichkeiten der Rache oder der Vergeltung, sondern dort lernen wir unser Herz reinzuhalten. Dort segnen wir, wenn Menschen böse Dinge zu uns sagen, segnen wir. Und das haben wir heute gehört, dass das mit Umständen sogar in der Verwandtschaft so ein Übungsfeld sein kann. Und dass friedliche Weihnachten dann nicht mal ganz so friedlich ist, weil Jesus gesagt hat, er ist gekommen, um das Schwert zu bringen. Und das hat was mit seiner Löwenmentalität zu tun. Und Jesus hat vorhergesagt, dass sich die Menschen entzweien werden um seinetwillen und dass da Riss zwischen Mann und Frau geht oder zwischen Eltern und Kindern. Jesus hat vorhergesagt, hat sozusagen prophezeit oder verheißen, dass Eltern ihre Kinder überliefern werden und Kinder ihre Eltern. Um des Evangeliums willen, um der Botschaft willen, um der Wahrheit willen. Also, wenn du in so einer Situation bist, das ist ein Privileg von unserem Herrn Jesus. Und er selbst hat auch genau das erlebt. Als er in seine Heimatstadt kam, waren sie voller Verachtung und Unglauben. Er selber hat das genauso erlebt und kann dich auch darin verstehen, wie sich das anfühlt. Und konnte in seiner Heimatstadt nur wenig tun. Der Sohn Gottes. So, also letzten Endes, beide Naturen, die des Lammes und die des Löwen, sind ein totaler Segen für uns, wenn wir beides bejahen und sagen, ja Herr, beides sollst du in uns schaffen, beides soll in unseren Herzen sein. Wenn wir eine Natur des Lammes haben, dann halten wir unser Herz rein und können im Frieden Gottes sein, dass uns nicht Ärger oder Zorn über Jahre zernagt. Und ich kenne Menschen in meinem weiteren Umfeld, die durch jahrelang Ärger oder Zorn wirklich bitter und hart geworden sind. Und es hat verheerende Auswirkungen auf das ganze Leben bis hin auf körperliche Gesundheit. Und das ist etwas Schlimmes. Und wenn wir die Natur des Lammes haben, haben wir den Frieden Gottes inmitten von bösartigen Dingen. Und so wie der Stephanus in dem Moment, wo er gesteinigt wurde, weil er die Wahrheit sagen konnte, ich sehe Jesus zur Rechten Gottes stehen, ohne die Leute zu beschimpfen, ohne die Leute zu verfluchen, die ihn da steinigten. Und sie taten das und er ging zum Herrn. Paulus wurde auch gesteinigt und wir lesen nichts davon, dass er die Leute alle blind gemacht hat. Wir lesen nichts davon, dass er auf sie Feuer fallen ließ. Wir lesen lediglich, dass nachdem er so gut wie tot war, aufstand und mitten durch sie hindurchging. Und als sie Jesus mal versuchten, den Abhang runterzuschmeißen, weil sie nicht ertragen konnten, dass er die Wahrheit sagte, lesen wir auch nichts davon, dass er sie mit der Geißel vor sich hertrieb, sondern er ging einfach durch sie hindurch und es war's. Das ist die Natur des Lammes. Und die Bibel verspricht, wenn wir nicht selber für uns kämpfen, der Herr wird es für uns tun. Der Herr verschafft uns Recht. Und wenn wir darauf warten und die Geduld haben können, dass der Herr Rache übt, dann wird Rache kommen. Die Kirchenideen in diesem Zusammenhang sind immer so, dass am Ende das Unrecht eben doch Unrecht bleibt. Und ihr Lieben, das wird nicht so sein. Es wird überhaupt kein Unrecht bestehen bleiben können, weil Gott gerecht richtet. Und jedes Unrecht wird offenbar werden und genannt werden und gerichtet werden. Und das, finde ich, ist ein gewaltiger Trost, weil wir leben in einer Welt voller Ungerechtigkeit. Aber wir haben vor uns ein tausendjähriges Reich, was in Gerechtigkeit ist. Die Substanz des tausendjährigen Reiches ist Gerechtigkeit. Und das ist gewaltig. Die Natur des Lammes, ein großer Segen für uns persönlich, für unseren Herzenszustand, für unser Gemüt. Und die Natur des Löwen, wenn es um die Sache Gottes geht. Und deshalb spricht das Neue Testament davon, dass wir Waffen haben, um zu zerstören. Gedankenfestungen, Waffen haben gegen finstere Mächte, von Zauberei, von Verlogenheit, wo Menschen, die gar nicht beteiligt sind, völlig falsche Tatsachen erzählt bekommen, wo Dinge verdreht werden. Da spricht das Neue Testament davon, dass wir Waffen haben, diese Dinge zu zerstören. Wir zerstören nicht Fleisch und Blut, sondern wir haben einen Kampf gegen die Mächte. Obwohl das ein Thema ist, in dem wir uns geistlich definitiv noch nicht bewegen, möchte ich es aber der Vollständigkeit halber erwähnen, um irgendwie mal einen Ausblick zu schaffen, aha, ich kann doch noch wachsen im Glauben, ich bin noch nicht am Ziel, da gibt es noch Dimensionen, in denen ich noch nie war. Ich habe das extra nochmal genau nachgelesen. Es gibt im Neuen Testament eine Stelle, wo Paulus in einem Brief schreibt, dass ihm Alexander der Schmied übel widerstanden hat und große Probleme gemacht hat und empfiehlt, sich vor diesem Mann zu hüten. Ich denke, dass sich das auf diese Begebenheit in Ephesus bezieht, wo der Paulus die ganzen Silberschmiede arbeitslos gemacht hat, weil klar war, wer der Herr ist und dass jetzt Artemis anbeten vorbei ist. Und dann beim Studium las ich eine Schriftstelle, wo Paulus sagt, ich habe Hymenäus und Alexander dem Schmied, dem Satan, übergeben. Obwohl wir noch nicht wissen, was das wirklich bedeutet und wann das dran ist, so etwas zu tun, möchte ich das zumindest der Vollständigkeit halber erwähnen, dass auch das zur Natur des Löwen und des Lammes gehört, dass auch das im Wort Gottes steht und dass das der Paulus nicht tat, weil er persönlich irgendwie sauer war, sondern weil das unter der Leitung des Heiligen Geistes so richtig ist. Ich erwähne das auch deshalb, damit wir die allgemeingültige Idee über Liebe endgültig verabschieden, dass Gott am Ende nicht so böse sein kann, jemanden zu bestrafen. Dass es Gott am Ende wahrscheinlich nicht fertig bringen wird, doch jemanden in die Hölle zu werfen. Dass am Ende also doch irgendwie Unrecht, naja, wir konnten halt nicht anders. Na, wir wussten es ja nicht besser. Und wie kann denn dann Gott so streng sein? Das sind humanistische Ideen. Obwohl ich da auch wenig Plan von dieser Begebenheit habe, scheint mir doch, dass der Paulus Menschen dem Satan übergab. Das hat etwas damit zu tun, dass er in seiner Vollmacht, die er hatte, letzten Endes im geistlichen Bereich eine Erlaubnis aussprach, dass der Satan diese Menschen massiv angreift und quält. Was in der Regel geschieht durch schlimme Lebensumstände und körperliche Krankheit. Das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes, dass Paulus das mit diesen Menschen tat. Wir hatten festgehalten, Paulus hat sich nicht selber verteidigt, wenn es um ihn ging, aber um die Sache Gottes. Und diese beiden Männer haben der Botschaft und dem Evangelium Gottes widerstanden. Wenn der Paulus jemandem dem Satan übergibt, bedeutet das, dass der Teufel in einem Bereich die Erlaubnis bekommt, das zu tun, was er immer tun will, nämlich Menschen kaputt machen, zerstören und letzten Endes umzubringen. Weil es besser für die Menschen ist, dass ihr sichtbarer Körper zerstört wird, als ihre Zukunft in der Ewigkeit. Das Ziel, glaube ich, daraus ist, dass durch hereinbrechende üble Krankheit oder andere schlimmste Dinge Menschen doch noch eine Chance haben, umzukehren und ihre Seele in der Ewigkeit bei Gott ist. Ich glaube, das ist der Hintergrund, warum Paulus das tat. Aber ich möchte das der Vollständigkeit halber erwähnen. Wir müssen jetzt nicht die nächste Woche lang uns zeigen lassen, wen wir alles in Satan übergeben. Ich denke nicht, dass das so unser Genre ist, in dem wir uns jetzt bewegen sollen. Aber das ist auch Bibel, ihr Lieben. Und diese Botschaft, die allgemein gültig ist in unserem Land und die massiv anwächst und wo Bücher zu Millionen Bestsellern werden. Der Herr liebt alle, der Herr hält keine Ansprüche. Er nimmt dich an, egal wie du lebst. Er ist immer nur Liebe. Er wird alles tolerieren, er lässt alles mit sich machen. Er hat noch nie von irgendeinem Mensch irgendetwas verlangt. Das ist Jauche aus der Hölle. Die Apostelgeschichte sagt ganz klar, was der Wille Gottes ist, dass alle Menschen Buße tun sollen. Das ist der ultimative Befehl. Hier stimmt der Johannes der Täufer, Jesus und die Apostel absolut überein. Wenn er das genau studiert, was die erste Predigt von allen Leuten war, dann war der erste Satz all ihrer Predigt, tut Buße und kehrt um. Das ist der Befehl Gottes und das verlangt Gott von jedem Mensch. Von jedem Mensch. In unserem wunderbaren Hüttenbuch steht explizit geschrieben, dass Gott nichts verlangt. Das ist eine Lüge. Das ist nicht wahr. Also wir brauchen diese beiden Naturen, diese beiden Eigenschaften, die Jesus verkörpert und die Jesus in Ewigkeit haben wird, dieses Lamm und der Löwe. Und vielleicht sehen wir das jetzt ein bisschen klarer, wie wir das umsetzen können in unserem Alltag. Und ich denke, da haben wir alles so unsere Lernfelder, Feinde zu segnen, Ungerechtigkeit hinnehmen zu können, ohne im Zorn zu reagieren oder innerlich zu kochen oder vor Gericht zu ziehen, um sein Recht zu erstreiten. Und wenn es um die Sache Gottes geht, lasst uns diesen Eifer haben, den Jesus hatte um sein Haus. Und wie er diese Liebe zum Wort bewies, zu dieser Stelle im Jesaja 56, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Amen. Lasst mich mal noch einen Moment beten. Und lade euch ein, da mitzubeten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns in allem ein Vorbild gegeben hast, weil dein Wort auch sagt, dass du im allen der Erste bist. Und wie wir das auch sehen können anhand von Paulus und Petrus, dass sie dem auch folgten, wie du gelebt hast und was du vorgemacht hast. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns das lehrst, dass wir auch diese Mentalität, diesen Charakter bekommen, dass du das in uns schaffst, dass du das in uns hervorbringst. Wir wollen diese Natur des Lammes haben und diese Natur des Löwen. Das erbitten wir von dir, Heiliger Geist, dass du das in uns hervorbringst, dass wir dort unsere alte Natur überwinden können, die so gerne Rache übt, die so gerne zornig ist auf Menschen, weil es um unser kleines Ich geht, weil Ungerechtigkeiten gegen uns kommen. Und Heiliger Geist, das bitten wir und wir wollen dir bekennen, dass wir dich da wirklich brauchen. Wir können nicht in unserer eigenen Kraft so etwas tun. Aber wenn es in deinem Wort steht, entschließen wir, wir wollen unsere Feinde segnen. Wir wollen lernen, nicht zu fluchen, sondern zu segnen, auch wenn wir geflucht werden. Und Herr, wir wollen auch diesen Eifer und diese Liebe zu deinem Werk, zu deinem Reich, den du vorgemacht hast, dass du das nicht ertragen konntest, dass sie dort Geschäfte machen und ihre Tierchen verkaufen, ohne dass es überhaupt im Herzen um dich ging und darum, dass man dir etwas gibt. Herr, auch diesen Eifer wollen wir haben in unseren Herzen. Der Eifer um dein Reich, um dein Werk, um das, was du tun willst, um das, was du versprochen hast. Herr, vergib uns, wo wir hier so lau und humanistisch sind und wo das uns so wenig innerlich wirklich krabbelt, wo wir da überhaupt keinen Zorn in uns haben, wenn dein Werk behindert wird, wenn Menschen sich herausnehmen, sich dir in den Weg zu stellen, Herr. Vergib uns, dass uns das so wenig irgendwie anhebt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, gieß da deine Liebe aus in unsere Herzen. Die Liebe für das Haus Gottes, die Liebe zu deinem wunderbaren Werk, die Liebe zu deinem kostbaren Wort, die Liebe zur Gerechtigkeit. Heiliger Geist, wir brauchen dich und wir rechnen fest mit deiner Hilfe und mit deinem Werk in unseren Herzen. Amen.